Eigentlich wollte ich das alleine singen, aber ich habe mich nicht getraut und deswegen danke für eure Unterstützung. Ein sehr bekanntes Volkslied. Und es ist nicht nur ein Volkslied. Bands haben dann den Text übernommen und Popsongs draus gemacht. In Filmen wurde dieses Lied verarbeitet. Eine Firma hat das als Hintergrund für ihre Werbung gemacht, eine Internetfirma. Auf vielen Demonstrationen wird dieses Lied gesungen, in den letzten Jahren und Jahrzehnten, obwohl es uralt ist, also mindestens um die 1800, um diese Wende rum, ist der Text langsam entstanden. 1850 wurde er dann so formuliert, wie wir ihn kennen, aber die Gedanken stammen schon von Cicero, also vor Christus, und im Mittelalter wurde das aufgenommen. Und dieses Lied wird benutzt als Protest gegen Regierungen, die ihre Völker, ihre Menschen unterdrücken und wegsperren, weil sie die Menschen wegsperren, die eine andere Meinung haben. Oder es wird als Protest benutzt gegen Anordnungen, die auch eine demokratisch gewählte Regierung erlässt, weil sie es für sinnvoll hält und als Schutz für die Bevölkerung. Und das ist eine Erinnerung, heute ist Wahlsonntag. Wir müssen auch noch unsere Karten holen, ne? Also, ist ja auch noch ganze Nachmittagzeit. Nutzt das, wenn wir dieses Privileg, selbst eine Regierung wählen zu dürfen, nicht nutzen, verlieren wir es irgendwann. Und dann haben wir Regierungen vielleicht wie in Russland und Belarus und Türkei und China und Nordkorea und Saudi-Arabien und viele andere Länder, wo Mächtige herrschen und ihre Völker unterdrücken. Also geht wählen, ist wirklich wichtig. Und wir haben durch diese Wahl auch die Möglichkeit, unsere Gedanken frei auszudrücken. Also wirklich frei auch zu sagen, ich erinnere mich, als die Mauer gefallen ist in Deutschland, waren wir gerade in Hamburg, ich habe studiert am Seminar. Und unsere Geschwister, die dann aus der DDR, aus der ehemaligen DDR zu uns kamen, weil das Seminar zusammengelegt wurde, sagten, ein krasser Unterschied, den wir jetzt erleben, wir müssen nicht mehr flüstern, wenn wir unsere Meinung sagen. Wir müssen uns nicht mehr umgucken, wer da uns gerade bespitzelt. Wir dürfen frei unsere Meinung äußern. Und das ist immer noch möglich in unserem Land. Die Gedanken sind frei, ein Trostlied für alle, die wegen ihrer Überzeugung, auch wegen ihrer Glaubensüberzeugung im Gefängnis sitzen. Und die vierte Strophe dieses Liedes macht das deutlich. Und sperrt man mich ein im finsteren Kerker, das alles sind rein vergebliche Werke, denn meine Gedanken zerreißen die Schranken und Mauern entzwei, die Gedanken sind frei. Sind sie wirklich frei? Katja hat es gerade schon formuliert als Frage, führen mich meine Gedanken in die Freiheit oder knechten sie mich nicht oft? Unsere Sorgen versklaven uns, treiben uns gedanklich und durch Stress auch körperlich in die Enge. Ängste und Befürchtungen quälen uns und rauben uns Lebensqualität. Können wir die Sorgen im Blick auf steigende Preise für Benzin und Gas und Strom und Lebensmittel einfach abstellen? Können wir sie so einfach verändern? Also sind unsere Gedanken wirklich frei? Machen sie uns frei? Oder führen sie uns nicht oft ins Gefängnis, machen uns unfrei? Und dann sind wir Gefangene unserer Gedanken. Und ich gehe davon aus, dass die meisten von uns genau wissen, wovon ich rede. Es gibt Gedanken in uns, die machen uns eben nicht frei, sondern die knechten uns. Und wie gehe ich damit um? Das ist mein Thema heute. Und nicht nur meins, sondern Paulus kennt das auch, diese Gefahr, zumindest geknechtet zu werden durch die Gedanken, die in mir aufsteigen. Ich lese aus 2. Korinther 10, die Verse 3 bis 5. 2. Korinther 10, 3 bis 5. Paulus schreibt, natürlich bin ich auch nur ein Mensch. Erstaunlich, dass er das sagen muss, oder? Ich bin auch nur ein Mensch. Aber ich kämpfe nicht mit menschlichen Mitteln. Ich setze nicht die Waffen dieser Welt ein, sondern die Waffen Gottes. Sie sind mächtig genug, jede Festung zu zerstören, jedes menschliche Gedankengebäude niederzureißen, einfach alles zu vernichten, was sich stolz gegen Gott und seine Wahrheit erhebt. Alles menschliche Denken nehmen wir gefangen und unterstellen es Christus, dem es gehorchen muss. Soweit. Von Kampf ist hier die Rede und von Festungen, von Niederreißen und Gefangennehmen. Es gibt eine Schlacht in unseren Gedanken und es gibt eine Schlacht um unsere Gedanken. Und diese Schlacht wird oft von außen angefeuert durch das, was andere Menschen uns sagen. Aber diese Schlacht findet dann in uns statt. Natürlich bin ich auch nur ein Mensch. Paulus muss sich verteidigen. Er hat Gegner in Korinth, in seiner Gemeinde, die er mitgegründet hat. Und die greifen ihn massiv an, ihn als geistlichen Leiter, ihn, der noch Apostel ist, von Jesus direkt berufen, sein Wort zu sagen, das Evangelium zu verkünden. Und sie stellen ihn in Frage. Und aus ihrer Sicht wirkt Gott gar nicht so richtig durch ihn. Sie werfen ihm vor, dass er zwei Gesichter hat. Nämlich, dass er, wenn er Briefe schreibt, dann ist er mutig und kühn und stark und er haut so richtig auf den Tisch und sagt, wo es lang geht. Aber wenn er vor Ort ist, dann ist er sanft wie ein Lamm und freundlich und gütig und hat Geduld und so. Dann sagt Paulus, so macht man das nicht. Ne, da muss man mit dem Faust auf den Tisch schauen, auch wenn du hier bist. Aber das traust du dich ja nicht. Du hast Angst. Du hast Angst vor uns. Und er sagt dann klar und deutlich, wer Gott ist und wer Jesus ist und der Geist Gottes ist. Und er sagt, wie wir dem dreieinigen Gott dienen sollen, auch wenn er persönlich anwesend sein wird. Er ist ja jetzt nicht da, wird er nicht harmlos sein. Sondern aber sein erster Ansatz ist, ich möchte mit den Menschen freundlich reden. Ich möchte sie gewinnen. Ich möchte sie nicht unter Druck setzen. Ich möchte sie nicht manipulieren. Sondern ich möchte, dass Gottes Liebe und Güte durch mich hindurchstrahlt. Und deswegen sehen die anderen auf ihn herab. Du bist aber ein schwacher Redner. Wir brauchen dich nicht, wir brauchen andere. Kennst du solche Situationen, wo du merkst, andere sehen auf dich herab, geringschätzig und reden so auch über dich? Und wie gehst du dann damit um? Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Du kannst aggressiv aufbegehren. Das traut man mir vielleicht ziemlich zu. Das ist meine erste Reaktion. Dass ich innerlich koche. Was erlaubt sich der andere oder die andere? Und ich mir überlege, wie kann ich jetzt zurückschlagen? Welche Worte kann ich geben? Ich bin nicht schlagfertig. Meistens fallen mir die guten Antworten am nächsten Tag ein oder so. Oder eine Woche später. Aber in mir kocht es erstmal hoch. Und ich suche nach Möglichkeiten, das ist meine erste Reaktion, wie ich dem anderen seine oder ihre Schwächen unter die Nase reiben kann, genüsslich natürlich. Eine andere Möglichkeit, also ich versuche das dann immer anders zu lösen. Aber das ist meine erste Reaktion ganz oft. Und die andere Möglichkeit ist, du strengst dich an. Du sagst, ich werde es dir beweisen, dass ich gut bin. Ich werde dir beweisen, dass deine Gedanken über mich falsch sind. Und dann läufst du in einem Hamsterrad nur, um den anderen zu zeigen, dass du nicht so bist, wie sie denken. Und du machst dich zum Sklaven der anderen. Die können dich steuern dadurch. Und du kommst in dein Hamsterrad. Und kommst nicht mehr raus. Oder du nimmst dir die negativen Aussagen zu Herzen. Und du glaubst dem, was andere über dich sagen. Und dann fühlst du dich klein und unbedeutend. Die Gedanken sind frei. Unsere Gedanken können uns durchs Leben hetzen. Und sie können uns schwer niederdrücken, das geht auch. Und beides sind Gefängnisse. Und wer befreit uns daraus? Wir sind als Menschen so gemacht, dass wir keine objektive Aussage über uns selbst treffen können. Wir sehen uns selbst immer nur im Spiegel anderer Menschen. Was sie uns zusprechen und was sie uns sagen. Oder, darauf komme ich dann noch, was Gott uns sagt. Und diese Prägung, wie denke ich über mich, fängt ganz früh in der Kindheit an. Von Anfang an. Und manche von uns haben erlebt, dass sie ermutigt wurden. Dass sie immer wieder gehört haben, du schaffst das. Halt durch. Wenn Fehler passiert ist, macht nichts. Nochmal versuchen. Bleib dran. Eltern und Großeltern, Lehrerinnen und Lehrer und Leute, die Autorität hatten, haben wohlwollend reagiert, ermutigend, haben aufgebaut. Und es hat dich mutig gemacht, dich auszuprobieren und deine Gaben zu entdecken und einzusetzen. Und du hast Lust zu leben und das Leben zu entdecken und zu gestalten. Gleichzeitig haben viele von uns negative Botschaften gehört. Du kannst nichts und du bist auch nichts. Oder ganz indirekt, lass mich mal machen. Was ja bedeutet, ich kann das besser als du. Oder auch bedeutet, du kannst es nicht, also lass mich doch machen. Manche haben erlebt, dass sie ausgelacht wurden, wenn sie was falsch gemacht haben. Oder sogar beschimpft wurden oder bestraft wurden. Und wenn wir erwachsen sind, lassen wir diese Prägung nicht einfach in uns. Die sitzen in uns fest. Und sie prägen unser Denken über uns und über andere. Sie prägen unser Reden und es prägt unser Handeln. Ganz unbewusst oft. Und dann leben wir diese Botschaften, die wir gehört haben. Und manche Prägungen sind richtig gut. Die sollten wir gar nicht loswerden. Andere zerstören uns und rauben uns die Freude am Leben. Ich erzähle so einen Satz von mir. Eine Botschaft, die sich mir eingeprägt hat, und ich weiß nicht, woher sie kommt. Eine Botschaft, die sich mir eingeprägt hatte, muss ich sagen, ist, du hast nichts Wichtiges zu sagen. Du hast nichts Wichtiges zu sagen. Und das war ich mir lange nicht bewusst, dass ich so denke. Im Studium irgendwann, im Theologiestudium, habe ich das entdeckt, diesen Satz. Ganz am Ende. Da habe ich manches verstanden, warum das Studium stellenweise so eine Qual für mich war. Ich dachte immer, die anderen sind schlauer als ich, die können besser argumentieren, die sind viel schlagfertiger als ich. Ne? Und wenn dir dann deine guten Antworten oder deine Gedanken erst einen Tag später einfallen, dann ist die Unterrichtsstunde vorbei. Oder die Diskussion. Du hast nichts Wichtiges zu sagen. Mit diesem Satz bin ich Pastor geworden. Und da musste ich jede Woche was sagen. Was nicht oberflächlich ist. Was in die Tiefe geht, was Gottes Wort ist und nicht meine eigene Meinung. Und jedes Mal ein riesiger Kampf. Ich stand hinter der Kanzel so, immer, habe mich festgehalten und gedacht, oh Leute, bitte tut mir nichts. Es ist mein Job, hier zu stehen. Und die Folge war, dass ich mich super intensiv auf Predigten vorbereitet habe. Unglaublich viele Stunden habe die griechischen Texte oder hebräischen Texte für mich übersetzt. Und mache ich heute nicht mehr. Da bin ich ein bisschen traurig drüber, dass ich das irgendwann aufgehört habe. Aber ich gucke manchmal noch Worte nach in diesen Sprachen. Ich habe Kommentare gelesen, Lexika gelesen. Ich tue das auch heute noch. Ich halte das auch für wichtig. Und das alles mit Gebet und das alles mit Angst. Angst, belächelt zu werden, Angst, was Falsches zu sagen, Angst, kritisiert zu werden, Angst, dass es belanglos ist, was ich sage. Und manchmal war ich verzweifelt. Jesus, ich muss morgen auf der Kanzel stehen. Und was soll ich sagen? Die Gedanken sind frei, Sie können uns auch zerstören. Ich war 4 Jahre Pastor und habe echt gedacht, bin ich richtig. Und dann traf ich endlich auf Seelsorger, die mir helfen konnten. Und sie wussten selbst, wie sich diese Gedanken anfühlen. Und gleichzeitig hatten sie gelernt, auf Gottes Stimme zu hören. Und sie hatten gelernt, die Bibel so zu lesen und auch die Bibelstellen zu finden und zu lesen, die Heilung bringen in solche Gedankenstrukturen. Und sie haben gelernt, mehr auf Gottes Stimme zu hören als auf die Stimme von Menschen. Und sie wussten, wenn Jesus zu uns spricht, dann passiert Heilung. Dann werden Gefängnisse gesprengt. Dann werden Knoten gelöst. Dann werden Wunden gesäubert und geheilt. Und Narben bleiben trotzdem, aber ich werde heil in seiner Gegenwart. Und er spricht im Gebet, er spricht durch sein Wort. Er spricht auch durch andere Menschen und er spricht durch ganz viele Wege. Wenn wir nur die Ohren aufmachen und das Herz und damit rechnen, dass er spricht zu uns. Und wenn wir Gottes Reden hören, dann kommt Leben in uns hinein, dann kommt Energie in uns hinein, dann kommt Lebenskraft. Und es kommt selbst dann, wenn er uns korrigiert. Und wenn er sagt, du läufst da in die falsche Richtung oder du machst Dinge falsch oder du redest falsch, selbst dann kommt Leben in uns hinein, weil er uns nicht kaputt macht, nicht runterdrückt, sondern aufrichtet. Dieser Seelsorgeprozess hatte viel zu tun mit Vergeben, also anderen zu vergeben, die an mir schuldig geworden sind oder die mich beschädigt haben. Und gleichzeitig zeigten sie mir auf, du bist auch nicht besser. Du machst auch Dinge falsch. Du tust anderen auch weh. Du beschädigst auch andere. Du enttäuscht andere. Und wir alle brauchen Gottes Vergebung. Wir sind nicht besser oder schlechter als die anderen. Und dann habe ich einem Seelsorger diesen Satz gesagt. Der kam dann hoch und sagte, ich glaube, ich habe nichts Wichtiges zu sagen. Ich war 4 Jahre Pastor. Und dann sagt er Folgendes. Hast du auch nicht. Aber Gott wird dir Wichtiges zu sagen geben. Das hat mich richtig befreit. Gott wird mir zu sagen geben, was ich sagen soll. Und gleichzeitig zeigten sie mir auch, wie man die Macht solcher Sätze zerbrechen kann, im Gebet vor dem Kreuz Jesu. Es gab noch andere zerstörerische Sätze in mir und wahrscheinlich gibt es heute auch noch solche Sätze, die ich noch nicht bemerkt habe. Aber inzwischen weiß ich, wie ich damit umgehen kann. Und das erzähle ich euch jetzt. Wie gehe ich mit solchen Sätzen um, die mich fertig machen? Wenn andere auf mich herabgucken, wenn in mir was aufsteigt an Selbstzweifel, an Ängsten und an Depressionen, an Niedergedrücktsein. Und das Erste ist immer Gebet. Ich bin wirklich der Überzeugung, es gibt nichts Besseres, als dass du ehrlich bist vor Gott. Mit der Wut, die in dir steckt. Weil Dinge nicht so laufen, wie du es für gut hältst. Oder weil andere auf dich herabgucken. Oder mit der Trauer, weil du Menschen verloren hast. Oder mit der Trauer, weil Freundschaften zerbrechen. Und Menschen dich ignorieren vielleicht. Und ich finde es total wichtig, dass du Gott sagst, wie du denkst und wie du fühlst. Mit allem, was an negativen Gefühlen auch in dir drin ist. Also sag ihm, wenn du keine Lust mehr hast, dich für ihn und für Menschen einzusetzen, weil deine Arbeit nicht gewürdigt wird. Sag ihm das doch. Sag ihm, dass du Angst hast zu versagen, Angst hast, wie andere über dich denken und reden. Sag ihm, wo du dich hilflos und ohnmächtig fühlst. Sag ihm, wo du das Gefühl hast, andere sind besser und schneller und schlauer und ich so ein kleines Licht. Und ich habe hier eine Botschaft auf dem Herzen, die habe ich schon ganz lange und ich habe irgendwann mitgekriegt, ihr, die ihr Plattdeutsch könnt und damit aufgewachsen seid. Und es ist eure Herzenssprache. ihr betet, oder viele, die meisten beten nicht auf Plattdeutsch, stimmt das? Die meisten beten nicht in Plattdeutsch zu Gott. Ich habe mich gefragt, wie kann das sein? Das ist doch eure Herzenssprache. Wenn zwei aus Friesen zusammenkommen, reden sie Plattdeutsch. Es geht gar nicht anders. Warum? Weil wenn man Hochdeutsch miteinander spricht, das hört sich so gestellt an, so hochgehoben. Nicht auf Augenhöhe, nicht wie der Schnabel gewachsen ist. Und dann habe ich gehört, ja, aber mit dem Lehrer musste man Hochdeutsch reden. Wahrscheinlich mit dem Bürgermeister auch. Arzt, weiß ich nicht so genau, glaube, die Ärzte können auch Plattdeutsch hier. Ich dachte, echt, ist Gott so viel Autorität, so würdig, dass ihr euch nicht traut, in Plattdeutsch zu ihm zu reden, weil das so eine einfache Sprache ist oder so die Sprache des Dorfes oder manchmal ja auch ein bisschen grob, ne? Auf Plattdeutsch kann man Sachen sagen, die würdest du auf Hochdeutsch nie sagen. Und so kann man doch nicht zu Gott reden. Ja, warum denn nicht? Wie wollt ihr denn das ausdrücken, was in eurem Herzen ist, wenn ihr nicht im Plattdeutsch betet? Also ehrlich, ich möchte euch bitten, richtig bitten, fangt an, wenn ihr für euch seid. Sonst verstehe ich das nicht, was ihr betet. Auf Plattdeutsch zu beten. Wir haben gleich nach der Predigt eine Zeit der Stille. Probiert es doch mal aus, wie es geht. Und dann, wenn dieser Satz stimmt, zu Gott darf ich nicht in Plattdeutsch reden, das ist so ein Satz, dann möchte ich dir jetzt sagen, das ist eine Lüge. Weil Gott versteht Plattdeutsch. Und er hat kein Problem damit. Und sag, also möchte ich rausfahren, sag es selbst, es ist eine Lüge, die ich bisher geglaubt habe. Und die mich geprägt hat. Und ich bringe diese Lüge, so kannst du das mit allen Sätzen machen, ans Kreuz Jesu. Und am Kreuz hat Jesus die Macht dieser Sätze gebrochen. Aber du musst schon hingehen, musst ihm sagen, ich habe diese Lüge geglaubt. Ich habe nichts Wichtiges zu sagen. Oder ich darf nicht im Plattdeutsch beten. Und sag, Jesus, es tut mir leid, oder ich bitte, vergib mir, dass ich so geglaubt habe. Jetzt beginnt was Neues. Bitte zerbrich die Macht dieses Satzes. Und manchmal reicht es, wenn du das einmal machst und dann wirst du frei. Manchmal musst du 5-mal hingehen, manchmal 100-mal und manchmal noch viel mehr. Und jedes Mal wird die Macht eines solchen Satzes immer wie mehr gebrochen. Also Gebet überwindet Gedanken in dir, egal was das ist, die dich gefangen nehmen. Und durch Gebet können wir solche Festungen und Bollwerke, die uns einsperren, zerstören. Und natürlich ist die Bibel wichtig, das schreibt Paulus hier ja. Es ist ja alle diese Gedanken unter den Gehorsam Christi nimmt, also das, was Jesus sagt, was in der Bibel steht. Und dort lesen wir, wie Gott wirklich über uns denkt. Und er sagt, wenn du denkst über dich, ich bin nichts und ich kann nichts und ich bin ungeschickt und die anderen sind alle besser, dann sagt uns die Bibel, dass Gott über dir ausspricht, sehr gut, ich habe dich gemacht. Ich habe dich geliebt von Anfang an. Schon als du im Mutterleib gebildet wurdest, habe ich dich gekannt. Niemand auf dieser Welt, kein Mensch, keine Eltern, keine Lehrer, können uns diese Würde zusprechen, die Gott uns zuspricht. Du bist einzigartig, du bist wertvoll. Ich habe dich gemacht, ich kenne dich, ich liebe dich. Ich will dich so, wie du bist, wie ich dich gemacht habe. Und das, was verbogen ist in deinem Leben, vertrau mir, das kriegen wir zusammen hin und dann tun wir das weg, was dein Leben zerstört und das andere zerstört. Aber erstmal gilt, du bist wertvoll. Also natürlich korrigiert Gott uns auch, aber er tut es aus Liebe. Und er führt mich gute Wege. Ich bin Pastor geworden, weil Gott mich berufen hat. Nicht, weil ich dachte, ich möchte auch da vorne stehen und allen mal die Meinung sagen. Oder zeigen, wie schlau ich bin. Ich bin trotz dieses Satzes und anderer Sätze Pastor geworden. Warum? Weil ich wusste, wenn ich Gott folge und dem, was er mir sagt, dann kann mir nichts Besseres passieren, als das zu tun, was er sagt. Auch wenn mich solche Sätze quälen und mir das Leben echt zur Hölle machen oder gemacht haben. dann will ich trotzdem tun, was Gott sagt. Auch wenn es richtig schwer ist. Auch wenn es weh tut. Ich will nicht woanders sein, als da, wo Gott mich hinschickt. Auf Gottes Stimme zu hören, war mir immer wichtiger, als auf solche Sätze, die andere Menschen mir sagen oder die in mir auftauchen. Aber Menschen mussten mich dahin führen, das zu erkennen. Aber schon vorher war es mir richtig, zu tun, was Jesus sagt. Also höre auf Gottes Wort. Es hat Macht, Festungen in dir zu zerbrechen. Und es hat Macht, dich in die Freiheit zu führen. Und ich vermute einen weiteren Satz bei euch, und der hat mit der Bibel zu tun, und der heißt: Ich kann die Bibel nicht verstehen, wenn ich sie lese. Ich verstehe Gottes Wort nicht. Ich nehme nicht wahr, dass er durch Gottes Wort direkt zu mir spricht. Das trifft nicht alle unter euch, aber ich glaube eine ganze Reihe. Und mit dieser Haltung lesen dann viele von euch Andachtsbücher und hören Predigten. Da ist nichts Schlechtes dran. Aber an dem Satz, ohne Andachtsbücher, ohne Predigt, ohne Auslegung, kann Gott gar nicht durch sein Wort zu mir reden. Das ist eine Lüge. Das stimmt nicht. Die Frage ist, dahinter steht ja, ja, nur studierte Leute oder die Kurse gemacht haben oder Bibelschule und so, nur die können Bibel auslegen. Quatsch. Die Frage ist nicht, ob du Gottes Wort verstehen kannst, was da steht, sondern die Frage ist, ob Gott in der Lage ist, durch sein Wort zu dir zu reden. Das ist die Frage. Gott ist dazu in der Lage. Ich bin nicht gegen Andachtsbücher. Ich lese Andachten. Jetzt habe ich es nicht gemacht, aber manche Predigten, bei manchen Bibeltexten gucke ich mal, was haben andere dazu gesagt. Das Internet ist ja genial an dieser Stelle. Ich habe Kommentare zu Hause, ich habe Bücher zu Hause, ich habe Lexika zu Hause. Natürlich gucke ich da rein. Aber ich will immer wieder zuerst Gottes Wort lesen und sagen: Jesus, rede du zu mir. All dieses Wissen drumherum, das sind nur Hilfsmittel, um die Hintergründe zu verstehen. So, Paulus hatte Gegner, sowas. Aber ich kann Gottes Wort verstehen, ich kann sein Reden zu mir hören, einfach so, mit Gebet. Vorher, Jesus, ich kann das, ich habe diesen Satz in mir, ich kann das nicht verstehen, was ich da lese. Ich bringe diesen Satz, er ist eine Lüge, ich bringe das an ein Kreuz und dort soll diese Macht des Satzes brechen. Und jetzt bitte ich dich, rede direkt zu mir durch dein Wort. Und dann bete davor, bevor du Gottes Wort liest. Und dann liest die Bibel. Und wenn du sie gelesen hast und dich dem ausgesetzt hast, dann kannst du auch gerne ein Andachtsbuch lesen. So mache ich das auch. Aber da zweites. Und dann kannst du, wenn du willst, auch ein Andachtsbuch lesen, einen Kommentar oder mich fragen oder Siegfried fragen oder andere, die länger mit der Bibel unterwegs sind. Oder im Hauskreis drüber sprechen und sagen: Hey, ich habe hier was und wie seht ihr das denn? Nur lass dich nicht gefangen nehmen durch diesen Satz: Ich kann nicht von selbst Gottes Wort verstehen oder Gott schafft es nicht, mir sein Wort zu erklären oder zu mir zu sprechen, wenn ich die Bibel lese. Also auf diese Weise kannst du mit Sätzen umgehen, die dich einengen, die dich blockieren. Sätze auch wie: Ich darf nichts falsch machen. Oder so ein Satz wie: Gott liebt mich nur, wenn ich alles richtig mache. Oder mit dem Satz: Die Bibel ist alt und hat für meinen Alltag keine Relevanz mehr. Auch das ist eine Lüge. Oder der Satz: Ich kann nichts. Oder: Andere sind besser als ich, sollen die mal machen. Gedanken können Festungen sein, die uns einsperren. Und Paulus lässt sich das nicht gefallen. Er lässt es sich nicht gefallen, so niedergemacht zu werden von seinen Gegnern. Sondern er sagt: Gott ist der, der mich berufen hat. Gott ist der, der zu mir spricht. Gott ist der, der mein Herz sieht. Und Gottes Wort, seine Stimme, ist wesentlicher und wichtiger als alles, was andere Menschen sagen. Wenn wir immer mehr dahin kommen, Jesus so ernst zu nehmen, auf Gottes Wort zu hören, dann führt er uns in die Freiheit. Und dann werden wir Freude erleben. Dann haben wir Kraft zum Leben. Und wenn wir diese Kraft Gottes immer mehr zulassen, dann werden die, die uns anklagen, immer weniger Macht über uns haben. Die, die schlecht über uns reden. Irgendwann sagst du, weißt du was, red, was du willst, ist mir scheißegal. Sorry. Das, was Gott zu mir redet, ist wichtiger, als was du sagst. Also, Jesus ist stärker. Probiert es aus. Gleich geben wir euch Möglichkeiten dazu. Amen.